Willkommen zum 2W12 Podcast. Ihr begleitet uns, den David
und den Oliver,
auf unserer Studienreise dazu, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Wir sprechen in jeder Folge des Podcasts über das Rollenspiel, vor allem aber nicht nur aus der Perspektive des Spielleiters. Wir tauschen uns aus. Und heute geht es um das Thema Kaufabenteuer und Kaufkampagnen. Dazu sei vorweg gesagt, wir haben da relativ wenig eigene Erfahrung, sowohl der Olli als auch ich. Wir legen sehr viel Wert drauf und sind sehr begeistert und es macht uns auch sehr viel Spaß, unsere eigenen Kampagnen, eigenen Abenteuer uns auszudenken, zu schreiben, zu konzipieren. In unserer Vergangenheit sind nur relativ wenige Kaufabenteuer, die wir wirklich so eins zu eins übernommen haben, wie sie sozusagen im Bücherregal standen und die geleitet haben. In meinem Fall ist das tatsächlich ein D&D-Abenteuer gewesen mit dem Namen The Standing Stones of Sundown aus dem Dungeon Magazin, Ausgabe 25 aus dem Jahr 1990. Das habe ich tatsächlich einmal genau so, wie es im Heft steht, geleitet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein ganz, ganz tolles Abenteuer, kann ich jedem empfehlen, der sich das mal anschauen möchte. Aber natürlich habe ich allerlei anderes Material, das so zu kaufen ist, auch Abenteuer und fertige Kampagnen, mich schon oft dadurch inspirieren lassen. Ich habe mir einzelne Ideen rausgenommen, auch Namen, haben wir ja auch schon mal gesagt, ist uns sehr, sehr wichtig, die Namen von NSCs, auch von Orten vielleicht, Hintergründe und einzelne Gedanken, Philosophien etc. einfach auch so übernommen aus Kaufabenteuer. Aber wie gesagt, so als ein Ganzes ist wirklich nur dieses eine gewesen. Olli, wie ist das bei dir?
Ja, ganz anders, weil ich tatsächlich noch nie ein Kaufabenteuer in seiner Gänze so gespielt habe, wie es im Buch drin steht, aber tatsächlich sehr, sehr viel Kaufabenteuer oder Kampagnen schon als Grundlage genutzt habe. Also ich erinnere mich gerne an meine D&D 4E-Zeit. Da gab es ja diese wunderbaren Abenteuermodule, wo dann entsprechend halt die vorbereiteten Encounters drin waren und auch Maps und alles. Also D&D 4E war ja sehr, sehr, ich sag mal, brettspiellastig. Du brauchtest also irgendwie einen Plan und Figuren und dies und das. Und das lieferten diese Abenteuer ganz gut. Und ich habe halt dann diese Kaufabenteuer da in der Gestalt benutzt, dass ich halt die Encounter daraus und die Locations und so weiter dann, ich sag mal, eins zu eins übernommen habe, aber halt an die richtige Stelle gesetzt habe in meiner Kampagne, in meinem Abenteuer. Und genauso habe ich eigentlich auch in der Regel immer Kaufabenteuer genutzt. Also ich habe da die eigentlich als Steinbruch, ja, also ich habe ja eine recht gut ausgestattete Bibliothek, ja, da gehört es bei mir zum Hobby so ein bisschen dazu, immer mal wieder in den Schrank zu greifen, irgendwas rauszuholen und dann zu schauen, Mensch, ich brauche doch jetzt mal irgendwie für Cthulhu einen NSC, der in der Bibliothek der Universität von Arkham arbeitet. Ja, wo finde ich nochmal diesen Dr. Armitage und so weiter. Und so habe ich immer Kaufabenteuer benutzt. Und die einzige Kaufkampagne, die ich tatsächlich mal gespielt habe, war Nocturnum für Cthulhu Now. Und das Ding habe ich einfach komplett filettiert, weil das war so grottentief, abgrundtief schlecht, sage ich es mal. Das war so übelst geschrieben. Das war inhaltlich so eine Katastrophe. Und ich hatte es mir irgendwie so als Herausforderung gesetzt, daraus was Gescheites zu machen. Und habe dann die Kampagne als Skelett verwendet, habe alles, was da so dran war, geprüft, genommen, geändert, angepasst, sodass am Ende für meine Cthulhu-Gruppe, glaube ich, ein ganz gutes Erlebnis draus wurde. Und für mich war es eher so ein Akt, der Rache, weil ich dachte, alter Verwalter, was habt ihr mir da Geld abgezockt für so eine Krütze? Und das vielleicht so meine Erlebnisse zu Kaufabenteuern, ja.
Sehr schön, auch das Leiten eines Abenteuers als Rache, sehr, sehr schön. Ja, also wir sehen, wir haben jetzt nicht so die Riesenerfahrung und dann haben wir uns gedacht, nein, wir wollen ja was lernen und also jetzt dadurch, dass wir voneinander jetzt in diesem Fall nicht so richtig viel lernen können, dachten wir, wir holen uns einen Gast in den Podcast und wir sind sehr, sehr froh beide und freuen uns, dass unser Freund Kalle dabei ist. Kalle, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, ein bisschen was erzählen, wer du bist, deine Rollenspielerfahrung, deine Lieblingssysteme, Lieblingswelten, Lieblingsgenres und ob du vor allem Spielleiter, vor allem Spieler bist?
Hi Olli, hi David. Ja, wie gesagt, mein Name ist Kalle und Ich spiele jetzt auch schon fast seit 30 Jahren Rollenspiele. Immer mal abwechselnd und relativ ausgewogen als Spielleiter oder als Spieler und auch diverse Systeme. Also reingekommen bin ich so mit 14, klassisch DSA, dann Shadowrun und ich glaube Vampire the Masquerade war dann so ein Ding. Ja, dann ist das halt echt komplett durch alle Systeme durchgegangen. Cthulhu, Cthulhu Now, D&D irgendwann auch mal, keine Ahnung, so witzige Sachen wie Paranoia. Andere Systeme wären natürlich die Genesis. Jetzt spiele ich gerade auch Coriolis. Also wirklich immer querbeet, auch durch alle Genres.
Super spannend. Wir haben ja auch schon das eine oder andere zusammen gespielt, unter anderem Cthulhu, unter anderem auch Delta Green mit dem Olli als Spielleiter. Und da kennen wir uns ja auch her. Und ich habe dich noch nicht als Spielleiter erlebt, aber du hast mir erzählt, auf einer Fahrt mal von Heidelberg aus zu Olli, dass du sehr gerne Kaufabenteuer benutzt und auch Kaufkampagnen benutzt. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie das so im Verhältnis steht zu eigens ausgedachten Abenteuern oder ob du schon sagen würdest, du greifst da vor allem auf Kaufabenteuer oder Kaufkampagnen zurück?
Also ich muss sagen, warum machen wir Kaufabenteuer vor allem? Also das betrifft nicht nur mich als Spielleiter in meinen Gruppen, muss ich sagen, sondern halt auch die anderen Spielleiter, dass das vor allem Kaufabenteuer sind, die da gespielt werden. Also bei mir kann ich, glaube ich, sagen, das ist so ein bisschen historisch. Wir haben halt damals wirklich als Kinder noch mit DSA angefangen und da gab es halt diese Abenteuer und das war halt so die Art, wie wir gespielt haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt mit 14 in der Lage gewesen wäre, irgendwie eine super ausgefeilte Kampagne zu machen. Zugegebenermaßen die DSA-Autoren damals auch nicht unbedingt. Aber genau, da hat man das halt einfach so als gegeben hingenommen. Und inzwischen muss ich sagen, ist so der Grund, warum Kaufkampagnen. Ich würde sagen, aus dem gleichen Grund, warum ich jetzt nicht nur Bücher lese, die ich selbst geschrieben habe, weil es einfach super geile Leute gibt, die einfach krasse Ideen haben und ich das einfach alles wissen will. Ich will die einfach alle erfahren. Und ja, ich weiß, es gibt auch schreckliche Kaufabenteuer und sowas. Und Olli, du hast gerade Nocturnum erwähnt. Das hast du wirklich Pech gehabt. Das ist tatsächlich, ich habe das auch. Ich habe es nie gespielt, weil ich dachte, das kann ich meinen Spielern nicht antun. Und wenn ich das irgendwie verändern wollte, dann ja, dann wird davon nichts mehr übrig bleiben. Das ist wirklich ja, eher eine schlechtere Kampagne, sagen wir es mal so. Aber es gibt halt
Heißt
auch.
es, wenn ich dich kurz unterbrechen darf,
Klar.
heißt es, ich hatte bis jetzt immer Pech mit den Kaufabenteuern und es gibt da draußen Schätze, die noch gehoben werden müssen? Oder ist das, ja, wie finde ich die denn? Ist mal salopp gesagt. Wie findest du die denn, diese geilen, guten Ideen und sowas?
Also prinzipiell, glaube ich, ist das Ding, wenn die Welt schon geil ist und die Autoren geil sind und das Team dahinter cool ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann sind die Kampagnen meistens einfach der Knaller. Als Beispiel, mein absolutes Lieblingssystem, wie ihr wahrscheinlich wisst, The Genesis, da ist schon die Quellenbücher, wenn du die liest, ist schon genial. Die Welt, die formt sich vor deinen Augen, diese ganzen Struggle, das macht alles total Sinn, es ist alles super plausibel, es ist trotzdem fantastisch, es ist neu und man hat sofort Ideen, was man machen kann. Und dann liest du diese Kampagnen und dann, das ist halt echt so ein George R. R. Martin-Level an Story, das sich da vor allem ausbreitet. Ja, die ganze Welt entsteht erst in den Kampagnen, die haben. Der Rest ist nur so eine grob gekritzelte Outline und erst in den Kampagnen, ja, ob das jetzt irgendwie Black Atlantis ist oder The Killing Game, die wir gespielt haben in Südfrankreich, das war wirklich die beste Rollenspielerfahrung, die ich als Meister haben durfte bis jetzt. Da wird das plötzlich alles so menschlich, so plausibel, so chaotisch, so arbiträr und diese ganze Politik, diese ganze ja, diese ganze ja, einfach Menschlichkeit dieser Welt ja, gerinnt da so zu so einem Meisterwerk wirklich. Also wirklich, also ich hatte beim Lesen der Kampagne und beim Spielen der Kampagne wirklich so Lied von Eis und Feuer Gefühle. Ich dachte so, okay, das sind echt Menschen. Das sind echte Menschen, das sind echte Motivationen, das sind einfach Gegebenheiten, wie es sie da geben könnte. Und da war halt nichts so D&D geskriptet und generisch und sowas, sondern echt einfach nur fantastisches Writing, ja, muss man einfach sagen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, also war das, was dich am meisten damit jetzt geflasht hat, und was dich am meisten davon überzeugt, davon, also dieses Material zu verwenden und auf dem großen Ganzen so zu verwenden, wie es im Buch steht, dass es im Wesentlichen eine Weiterentwicklung der Hintergrundwelt ist. Dass du in den Abenteuern, in den Kampagnen einfach viel mehr noch erfährst über die Welt, als jetzt zum Beispiel im generischen Grundbuch oder in so einem Quellenband. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, das ist sozusagen zumindest bei den wirklich guten und wirklich Sachen, die tiefen Impact haben, ist das genau das Ding, ja. Also ich suchte auch verschiedene Systeme, ähnlich wie ich das von Olli auch weiß, mir einfach rein, weil ich einfach diesen ganzen, ja, dieses ganze Worldbuilding, diesen ganzen kreativen, diese Ideen, alles, was irgendwie so nicht so ganz generisch ist, eigentlich alles einfach in mich aufsaugen möchte. Und das irgendwie durch meine eigenen Ideen, visuellen Bookmarks und sowas irgendwie ergänzen möchte. Und das ist halt, und das wird halt diese Kampagne nochmal ganz oft verstärkt. Und wie gesagt, bei so guten Systemen, auch bei Coriolis ist das so, da hat man das Gefühl, die haben wirklich einfach nur so als Proof of Concept überhaupt ihre ganzen Grundregelwerke und sowas gezeichnet, um dann die wirkliche kreative Energie, die wirkliche Idee, die sie hatten für das ganze Ding, dann in die Kampagnen reinzugießen. Und ja, und deswegen ist das toll. Ja? Das heißt nicht, dass man das eins zu eins so übernehmen muss, auf gar keinen Fall. Aber keine Ahnung, ich spiele auch nur jede dritte Kampagne, die ich lese. Aber also für mich ist das einfach wie Romane lesen, ja, nur halt noch besser, weil du weißt, du kannst da selber was draus machen. Du kannst das, wie würden deine Spieler darauf reagieren und so. Und das ist halt so, ja, ist einfach. Ja, das ist einfach Worldbuilding auf Steroiden, würde ich sagen.
Da sagst du was ganz Gutes. Du sagst nämlich, Kampagnenlesen ist für dich wie Romane lesen. Ne? Gerade wo du jetzt auch Degenesis ansprichst. Das war immer so mein Problem mit Degenesis. Ich musste unfassbar viel lesen, um überhaupt erstmal zu des Pudels Kern zu kommen, um zu verstehen, was wollen die jetzt eigentlich von mir. Aber da unheimlich viel Fluff und Prosa drumherum ist. Und das war auch immer so ein bisschen das, was mich bei vielen Kaufabenteuern persönlich abgeschreckt hat. Also gerade auch bei Cthulhu, was ja viel und lange gespielt hat, war es immer so ein Albtraum, dass diese Abenteuerautoren versucht haben, kleine Lovecrafts zu sein. Und ich als Spielleiter so unfassbar es schwer hatte, aus diesem ganzen Gedichte da die für mich relevanten Informationen rauszuziehen, um dieses Abenteuer zu leiten. Wie gehst du denn jetzt an solche Kampagnen ran, um dann auch in der Vorbereitung als Spielleiter daraus echt was am Spieltisch zu machen? Weil ich sag mal, einen schönen Text zu lesen und sich damit die Zeit zu vertreiben, ist ja mal was anderes, als jetzt ein Abenteuer vorzubereiten, was auch am Spieltisch gespielt werden muss. Kannst du da vielleicht auch gerne mal ein Beispiel der Genesis, weil da weiß ich ja, dass da sehr, sehr viel Prosa drumherum ist. Mal so deine Herangehensweise schildern, wie du aus diesem Erlebnis des Texteslesens dann ein Erlebnis am Spieltisch zauberst.
Ja, gerne. Genau, also nehmen wir mal die Genesis als Beispiel, wobei ich das, glaube ich, auch halbwegs allgemein formulieren kann. Also prinzipiell, wenn ich irgendwie eine neue Kampagne vorbereite, dann fange ich ja meistens Monate vorher an, einfach mal das alles zu lesen und lese das dann halt wirklich wie so ein Prosabuch. Also lese mir einfach alles einmal durch. Ja? Hat die Kampagne mehrere Bände, idealerweise erstmal alle, dass man schon mal so eine grobe Vorstellung hat davon, was passiert. Beim ersten Durchlesen kann man tatsächlich ein paar Sachen so ein bisschen skippen. Ja, es gibt ja oft auch so ein bisschen so Filz in solchen Kampagnen, keine Ahnung, wo es so, ich sag mal so, Kommandoaktionen, ja, wo es dann eher darum geht, ein, zwei, drei, vier Spielabende irgendwie Leute was machen zu lassen und so, mit so sehr minimalen Outlines einfach so ein paar Sachen auch zu improvisieren. Sowas, das kann man sich alles sparen. Aber dass man einfach so einen Blick dafür kriegt, um was geht es hier eigentlich? Und vor allem für mich wichtig, auch welche Charaktere zum Beispiel muss ich irgendwie so ein bisschen schützen, ja, oder zumindest, wenn die mit denen was passiert, muss ich mir was überlegen oder was improvisieren, weil die später nochmal auftauchen oder so, ja, dass man schon mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, so wer ist wo, wie wichtig, wo ist welcher Impact und einfach die Story schon mal sieht. Und dann lese ich es mir meistens dann nochmal kapitelweise durch. Und dann vor jedem Abend lese ich mir tatsächlich so ein, zwei Abende vorher das Ganze nochmal den Abschnitt durch, wo ich denke, okay, der spielt diesmal eine Rolle, dass ich da wirklich fluid bin. Ja? Weil das ist halt der Nachteil, wenn du nicht improvisierst, ist, damit du zum nächsten Step kommst, müssen halt auch bestimmte Dinge passieren oder du musst, ne, du musst halt einfach mehr Variablen irgendwie in der Luft halten. Ja, dafür würde ich sagen, hast du, wenn du nicht improvisierst, halt auch im Mittel vielleicht ein bisschen konsistenteres Storytelling oder sowas. Also das, genau, aber das kommt halt auch auf die Fähigkeiten an, die du als Master hast. So, da bin ich sicherlich auch anders als ihr zum Beispiel.
Vielleicht nur ganz eine Rückfrage zum Verständnis. Also wenn du sagst improvisieren, dann meinst du da und du bleibst dann am Text. Das vielleicht nur ganz kurz als Rückfrage. Und die zweite, so ganz praktische Frage, also schreibst du dir dann Sachen raus und hast dann so deine eigenen Unterlagen am Tisch oder hast du dann wirklich einfach halt das Buch oder diesen Ausdruck oder was es halt auch immer ist, wo dieses Kaufabenteuer, die Kaufkampagne dann beschrieben ist, hast du das dann am Spieltisch und suchst du dann das dann, oder machst du deine eigenen Aufzeichnungen basierend auf diesem bestehenden Text?
Ich habe das Buch am Spieltisch. Ich habe das Buch, ich habe meine Handouts, die ich vorbereitet habe. Ich habe nochmal eigene Aufzeichnungen, die so die, also was die Spieler bis jetzt gemacht haben, weil das natürlich, keine Ahnung, kann ja auch keine Kampagne vorhersehen. Das heißt, wenn die jetzt irgendjemanden umgelegt haben, der hier noch vorkommt, dann muss ich den natürlich, mir das natürlich merken und darf den dann nicht mehr erwähnen oder sowas. Dann muss ich mir das irgendwie anders zusammenbasteln. Aber ansonsten habe ich halt meine Kampagne, die mit diversen Lesezeichen und Post-its und sonst irgendwas versehen. Aber im Idealfall habe ich das so oft gelesen, dass ich das wirklich nur noch als Stütze brauche. Ja? Dass ich nur noch die Headlines brauche, dass ich nur noch so sehe, okay, hier sind noch so ein paar Prompts, wo ich weiß, okay, das und das müssen die erreichen, um das nächste Kapitel irgendwie sinnvoll erreichen zu können und so. Aber genau, also im Idealfall kenne ich es halbwegs auswendig, aber ich habe immer das Kampagnenbuch dabei natürlich. Sonst würde ich, glaube ich, auch auseinanderfallen.
Da gleich mal eine Frage, wenn du sagst Kampagnenbuch, also deine Stütze, du liest das. Was muss denn so eine Kampagne oder wie muss die geschrieben, wie muss die aufgebaut sein, wie muss die layoutet sein, dass du sagst, das macht dir den Job leichter, das Ganze an den Spieltisch zu bringen?
Die Genesis ist für alles ein gutes Beispiel. Die machen das alles ziemlich cool. Ich würde sagen, wenn ich sage, wie macht man das, dass es am Spieltisch Sinn ergibt, würde ich sagen, eins geteilt durch Coriolis. Also bei denen weiß ich nicht, was die. Also ich finde da nie irgendwas. Ja, das ist echt so. Ich muss es echt auswendig lernen, sonst funktioniert das nicht. Aber inhaltlich sind die top. Also es ist richtig cool. Die Genesis macht es, glaube ich, insofern richtig, dass zum Beispiel bei The Killing Game und so haben die einfach einmal so das chronologisch einfach durch, ja, so ein bisschen so wirklich so romanhaft. Aber dann haben die halt auch noch einfach sowas wie Timetables, so was passiert unabhängig von den Charakteren. Sowas ist total geil, ja, wenn die Geschichte einfach auch ohne die Charaktere passiert. Damit meine ich nicht Railroading, sondern einfach so. Wenn ihr nichts tut, passiert trotzdem XYZ. Ja? Einfach die Welt bewegt sich weiter. Das haben die zum Beispiel bei The Killing Game gehabt. Das fand ich total hilfreich. Ja? Dann haben die einfach so einen dicken Abschnitt, wo einfach alle Charaktere nochmal sind und sowas. Da kannst du die nochmal nachblättern, ohne dich jetzt erinnern zu müssen, wo vor, keine Ahnung, 12 Monaten irgendwie jemand mal aufgetaucht ist und so. Das heißt, die haben das einfach so ein bisschen einmal so als eine Story aufgeschrieben und dann alles nochmal so quasi nach Datentyp irgendwie sortiert. Und das war richtig cool. Also da konnte man ja virtuos drin arbeiten. Das heißt nicht, dass man nicht die ganze Zeit hektisch hin und her blättert, um irgendwelche Sachen zu finden und so, ja. Aber das war schon idealtypisch gelöst, ja.
Kann ich gerade noch mal einhaken? Du hast es gesagt, bei der Genesis Killing Game, das ist so, du hast diesen Romantext gelesen, danach ist so eine tabellarische Übersicht. Was sind noch so Elemente außer diesen beiden genannten? Also es gibt ja noch ganz viel mehr Informationen, NSCs, Locations, Gegenstände, Fahrzeuge bis hin zu Spielwerten oder sonst was. Wie muss sowas denn aufbereitet sein, dass du es am Spieltisch bequem nutzt oder nutzt du sowas gar nicht? Ist der Genesis jetzt, ich sag mal, so ein regelarmes System oder brauchst du irgendwie auch statistische Werte aus dem Buch oder improvisierst du das dann? Wie läufst du dieser ganze richtige Hardcore-Regelkram, den man dann aus so einem Buch sich nehmen muss oder kann?
Ja, also dazu so, also die Regel, also die Werte von irgendwelchen Charakteren oder sowas ist echt das, was mich am wenigsten interessiert. Das heißt nicht, dass ich keine komplexen Regeln irgendwie kenne, da gerne abnörde oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur so, ich finde es nicht so wichtig. Und die Werte von irgendwelchen NSCs zu improvisieren, keine Ahnung. Also ich glaube, meine Spieler nehmen den Kampf nicht so als sowas Taktisches oder sowas wahr, wo die jetzt gerne auch mit ihren Werten spielen, sondern die sehen das wirklich als eine Gefahr, die jetzt irgendwie überwunden werden muss. Aber eigentlich kleben die, glaube ich, alle eher so an der Story. Und das entspricht auch mir total. Und deswegen sind mir diese Werte auch völlig Bums, zumindest als Spielleiter. Als Spieler kommt es aufs System an, ja, wenn das System das total in den Vordergrund stellt und ich mir da Mühe mitgegeben habe, dann will ich das auch spielen, klar. Aber in der Regel finde ich sowas nicht so wichtig. Genau. Das heißt, das ist mir egal. Und bei allen anderen Sachen finde ich so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du Sachen so sortierst, dass man die hinterher nicht wiederfindet. Ich finde es besser, es steht alles einfach chronologisch hintereinander. Und alle Charaktere kommen dann vor, quasi, wann sie wahrscheinlich auch einfach in der Szene vorkommen. Und gut, das ist nicht optimal, aber dann kannst du da zumindest die irgendwie merken, wo was ist. Aber wenn irgendwie Szenen nochmal runtergebrochen werden in eine allgemeine Beschreibung und dann kommt irgendwie noch eine Beschreibung von irgendwelchen Encountern, die möglich sind und dann kommt eine Beschreibung von den Charakteren, die dabei stattfinden und dann kommen die Werte der Charaktere, die daran teilhaben und sowas, dann ist das so zerpflückt, dass du keine Chance mehr hast, das irgendwie schnell wiederzufinden. Ja, und deswegen finde ich, entweder musst du es sehr strukturiert machen, siehe die Genesis, oder du machst es gar nicht und spulst sozusagen dein Abenteuer einfach durch und packst alle Sachen dahin, wo sie am wahrscheinlichsten sind. Das kann man sich erstaunlich gut merken. Ja? Wenn du weißt, keine Ahnung, da ist der Sarg von dem Obervampir, taucht er zum ersten Mal auf, dann wird da wahrscheinlich auch die Werte von dem Obervampir sein, ist sich besser zu merken als, ah, warte mal, es gab ja noch das Kapitel 2.1 Encounter und da war unter V wie Vampir unter O wie Obervampir der Charakter und sowas. Ja, das schaffst du am Spieltisch halt einfach nicht zu finden. Das ist einfach völlig unrealistisch.
Ja, das bringt uns gleich schon zum nächsten Punkt, auf was muss man eigentlich achten beim Leiten von solchen Abenteuern. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Das, was du nämlich zwischendurch eingeführt hast, nämlich der Hinweis darauf, was deine Spieler mögen und was deine Spieler so eigentlich wertschätzen. Und da vielleicht doch die Frage, also wie würdest du denn so daran gehen? Passt du das an, so ein Kaufabenteuer daran, was deine Spieler an Charakteren spielen wollen, was sie so für Spielertypen in Anführungszeichen sind, also welche Art oder was am Rollenspiel ihnen eigentlich vor allem Spaß macht? Also wir haben ja schon öfter mal auch darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Sachen am Rollenspiel gibt, die einem Spieler oder einem Spielleiter Spaß machen können. Und inwiefern baust du halt das bestehende Abenteuer dann entsprechend um? Oder ist das umgekehrt? Sagst du, die Spieler müssen sich halt anpassen an das Abenteuer?
Das kommt drauf an, wie mir das Abenteuer gefällt. Also wenn das wirklich jetzt so ist, dass ich denke so, wow, okay, da kann man nichts besser machen. Das ist einfach, das ist der Shit. Dann stürze ich die auch einfach da rein. Auch wenn ich weiß, dass Spieler mit bestimmten Situationen mal Probleme haben oder so, weil die denen nicht so gefallen, dann sage ich, okay, das ist jetzt einfach mal eine emotionale Challenge, da müsst ihr jetzt mal durch, ja. Und auch wenn ich da mal den einen oder anderen geärgert habe, also sorry schon mal, falls jemand sich da wiedererkennt, dann ist das manchmal auch bewusst sozusagen einfach in Kauf genommen. Aber bei den meisten Sachen, die so mittelmäßig sind, würde ich sagen, klar, da gucke ich sozusagen, wie kann ich da noch was rausholen für meine Spieler? Welche Situation kann ich da noch zusätzlich erschaffen? Oder wie kann ich die Situation quasi ersetzen durch eine andere Situation, die besser zu meinen Charakteren passt und so? Klar, ja, es ist immer noch alles ein kreatives Hobby. Und irgendwo muss ich den ganzen kreativen Müll, der sich in meinem Hirn ansammelt, ja auch irgendwie loswerden. Und deswegen, klar, da wird einfach auch massiv modifiziert und so. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, es kommt drauf an. Manchmal ja, aber manchmal denke ich auch, hier Spieler, ich gebe euch mal was, an dem ihr ein bisschen zu kauen habt. Vielleicht findet ihr es ja geil.
Auch eine ganz typische Antwort hier im 2W12 Podcast. Das kommt drauf an. Haben wir ja ganz oft, Olli.
Ja.
Aber vielleicht dann ist es ja wirklich eine schöne Überleitung eigentlich zum letzten Punkt, nämlich auf was muss man eigentlich beim Leiten achten? Das ist jetzt keine spezifisch für Kaufabenteuer problematische Frage, sondern ja ganz allgemein. Aber für die Kaufabenteuer stellt sie sich halt nochmal ganz speziell, weil du ja gesagt hast, dass du unter bestimmten Bedingungen dieses Kaufabenteuer auch nicht entsprechend anpassen würdest, sodass du diese Leute dann auch abholst.
Ja, also ich würde sagen, man muss, also ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl für meine Rollenspielgruppe. Wir spielen lange zusammen. Ich liebe die selbstverständlich und wir sind einfach super Leute, mit denen man ge sehr gerne Zeit verbringt. Und man möchte niemanden da irgendwie ernsthaft in, ja, in eine unangenehme Situation bringen. Dafür ist man da nicht da. Man ist dafür da, irgendwie einen schönen Abend zu haben, wo alle irgendwie was rausnehmen. Und ich glaube, was man festhalten muss, ist, ich würde, glaube ich, nichts machen, was niemandem aus meiner Gruppe gefällt, aber manchmal ist es so, dass man so ein bisschen so ja einfach Grenzen ausreizen muss, die von denen man weiß, dass sie vorhanden sind. Ich glaube, das will ich als Antwort sagen. Man sollte niemanden verletzen, man sollte niemanden ernsthaft abstoßen, aber man darf ruhig mal so ein bisschen Sachen machen, die Leute aus der Komfortzone rauslocken, weil ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung. Das sind deine Freunde. Behandle die auch so, aber aus der Komfortzone locken, auch auf jeden Fall.
Um mal nochmal zum eigentlichen Thema, den Kaufabenteuern zurückzukommen. Ich habe ja auch Coriolis, ich habe ja alle drei Bände dieser fantastischen Icon-Dings vom Icon-Kampagne da, weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe angefangen, das zu lesen und dann hatte ich irgendwie nach ein paar Seiten keinen Bock mehr, weil ich irgendwie überhaupt nicht schnell genug reinkam, überhaupt nicht so. Also vielleicht fehlt mir die Geduld, diese Dinger durchzulesen und die Brillanz darin zu sehen. Hast du Tipps für mich, wie ich als jemand, der also wirklich sehr ungern liest und gefühlt auch Lesen für mich so als langsames Medium irgendwie unangenehm ist, irgendwie einen Tipp, wie ich in so eine Kampagne reinkommen kann und vielleicht schneller erfassen kann, ob die für mich was ist oder nicht? Weil ich habe immer das Gefühl, das, was du sagst, das Ding ganz zu lesen, dafür fehlt mir die Geduld.
Ja, ich bin da total bei dir. Ich habe auch mal das, also ich konsumiere eigentlich meine Fiction-Sachen eigentlich hauptsächlich als Audiobooks oder sowas und habe mir Lesen auch schon echt ziemlich abgewöhnt. Und das ist wirklich so der letzte Part noch, wo es einfach nicht anders geht, ja, wo man wirklich so einfach langsam lesen muss.
Okay.
Und ja, das ist halt, also vielleicht ist es auch was Gutes. Ja, vielleicht ist das einfach, muss man das auch einfach embrace und sagen, okay, warum will ich das jetzt auch noch hinhuscheln? Das ist mein verdammtes Hobby und ich sollte dem einfach jetzt die Zeit und die Ruhe geben. Aber ja, klar, ey, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann das auch nicht immer schnell genug lesen. Ja, also es ist so, man muss dem einfach die Zeit geben. Man muss sich selber einfach die Zeit geben, sich das da durchzuwühlen. Es ist für viele Leute, die mit Rollenspiel nichts zu tun haben, auch sicher eine Horrorvorstellung, ja, dass du quasi so einen dekonstruierten Roman liest, ja, irgendwas, was ja noch nicht mal irgendwie wie Prosa geschrieben ist, sondern
Genau.
einfach so auseinandergefetzt und so in Teilen. Das ist so gebaut, dass du quasi die ganze Zeit deine eigenen Vorstellungen, deine eigenen Bilder, die du im Kopf hast, ja, die du das ganze Jahr über sammelst, wenn du irgendwie mit der S-Bahn an irgendwelchen verrottenden Bahntrassen vorbeifährst und dachte, okay, dieses Bild muss ich mir merken. Wow, das ist so krass. Genauso will ich das mal beschreiben. So, während du diese ganzen Bilder sammelst, ja, und dann diese Kampagne liest, das ist sozusagen der Punkt, wo du das alles reaktivieren kannst, diese ganzen Bilder im Kopf irgendwie benutzen kannst und dir vorstellen kannst, wie du am Spielabend da sitzt mit deiner Gruppe und das spielst. Und das macht's halt cool. Ja, diese Verbindung aus Dingen, die du im Kopf gesammelt hast, Sachen, die du gerade liest, die vielleicht nicht optimal for consumption gemacht sind. Und dann aber schon dieser Vorfreude, wie du das deiner Gruppe präsentierst. Und daraus wird dann doch wieder eine Erfahrung, die es wert ist. Ja, das ist Teil des Prozesses. Es Genau, und was auch wichtig ist, haben wir es noch gar nicht drüber gesprochen, ist, es ist halt für viele Leute, glaube ich, auch mehr oder weniger der einzige Weg, ja, weil ihr seid cool in dem, was ihr macht, ja, aber ich glaube, ihr seid auch nicht repräsentativ, was sozusagen das Maß eurer Schaffenskraft angeht, ja. Also ich meine, Olli, ich kenne deine Arbeiten in Form von Abenteuern und sowas, bevor ich dich selber kannte, und wir kennen uns jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Das heißt, ihr seid da einfach auch, glaube ich, irgendwie speziell. Ihr habt da, also ich, genau. Das heißt, ihr könnt das, viele können das nicht. Das ist einfach nur, das ist jetzt kein Manko, ja. Deswegen musst du kein schlechter Spielleiter sein, glaube ich. Aber für viele Leute ist sozusagen dieses Kampagnen, dieses Abenteuerlesen und da was, das zu seinem eigenen Ding zu machen und einfach den Spielern dann später als was Eigenes zu präsentieren, was einfach für die Gruppe eine gemeinsame tolle Erfahrung ist, auch einfach der einzige Weg, ja, wie man Rollenspiele spielen kann. Und deswegen ist es cool, dass es gibt. Es ist toll, dass es Leute gibt, die das machen. Und genau, ich glaube, das eröffnet einfach vielen, vielen Leuten einfach überhaupt die Möglichkeit, dieses Hobby zu spielen.
Also ich nehme mal mit als Anregung, der Weg raus ist durch. Das heißt, es gibt keine Abkürzung. Ich muss das Ganze lesen, aber das, was du gerade beschrieben hast, gefällt mir ganz gut. Du gehst eigentlich beim Lesen dieser Kampagne selbst schon mal auf so eine Art Reise durch die Kampagne. Also als würdest du es für dich schon mal irgendwie im Kopf durchspielen. Habe ich das so richtig verstanden, dass du eigentlich ein Erlebnis hast mit der Kampagne, bevor die überhaupt an den Spieltisch kommt?
Ja klar, du hast halt so gerade so eine, du, das ist halt wie so eine, ja, du hast halt diese ganze Zeit schon so virtuell im Kopf, wie ihr es sicherlich auch habt, wenn ihr eure eigenen Szenen entwickelt, ist ja immer die Frage, wie präsentiere ich das? Ja, es bringt ja nichts zum Beispiel irgendwie sich Sachen, muss ich jetzt an die NSC-Folge von euch denken zum Beispiel, sich Sachen auszudenken, die dann am Spieltisch keine Relevanz haben. Ja, das ist halt so, du musst es halt alles irgendwie sofort als was verstehen, was dann, was am Spieltisch halt irgendwie im Endeffekt stattfindet. So.
Ja, und ein Thema habe ich übrigens noch, was da auch gleich dran anschließt, weil ich weiß ja von dir, Kalle, dass du bei diesen Kaufabenteuern nicht nur das geschriebene Wort für dich am Tisch umsetzt und benutzt, sondern auch sehr, sehr stark mit den anderen Assets am Tisch arbeitest, die mit so einem Kaufabenteuer kommen. Damit meine ich speziell die Bilder, die da mitkommen, Kartenmaterial und so weiter, aber auch dieses Audio oder das Visuelle, was du dann ja auch selbst noch mal weiter adaptierst und deine eigenen Pläne und so weiter draus machst. Kannst du dazu vielleicht noch mal so ein bisschen was sagen, wie du die nicht textuellen, inhaltlichen, sondern so diese visuellen Elemente aus diesen Kaufabenteuern am Spieltisch einsetzt?
Ja, klar, also das ist halt auch da, ne? Das ist halt so, je nach Qualität des Systems sind die halt unterschiedlich geil. Also bei The Genesis zum Beispiel, um mal ein random Beispiel zu nennen, wie gesagt, da reden wir von einer Agentur, die eigentlich Concept Art macht und die einfach so fantastische Sachen hat, ja. Das ist halt ein Setting, das nicht generisch ist, wo keiner irgendwie automatisch Bilder im Kopf hat. Ja, es ist ja halt nicht Mad Max oder so, aber die haben halt so viele Bilder, die einfach so unfassbare Qualität haben, dass es einfach cool ist. Was ich gerne mache, das auch unabhängig von Kaufabenteuern, aber das ist eigentlich für mich so das System, weil ich einfach faul bin, ja, Lazy Game Master, ich schreibe halt nicht gern mit. Was ich gerne mache, ist, ich mache einfach ein riesiges Moodboard quasi, also physisches, wo ich irgendein Game Asset, also fast jedes Spiel hat ja irgendwie eine große Weltkarte oder sowas, einfach dran pinne. Und dann immer, wenn die Charaktere einen Encounter mit dem NSC haben oder sowas, dann habe ich halt irgendwie so ein kleines Polaroid von dem, das kann man da dran pinnen und dann können die da was dazu schreiben, machen sie eh nie, aber könnten sie. Und so entsteht halt dann einfach so über die Kampagne so eine Art, keine Ahnung, 2x1 Meter Moodboard, dass ich dann immer irgendwie awkward mit mir rumschleppen muss, wenn wir irgendwie woanders spielen. Das aber irgendwie dann auch so ein cooles Artefakt ist. Also mein The Genesis Board, das habe ich echt so als Treasure bei mir im Keller hängen. ich denke mal so, ja, ich muss das mal abhängen und mal was, wie das irgendwie für was anderes benutzen. Denke mir so, nee, das kann ich nicht. Das ist einfach ein Teil der Geschichte meiner Rollenspielgruppe, ja, wie wir da, wie uns da, keine Ahnung, durch die Sümpfe der Rhone geschlagen haben und irgendwelche Drangpanzer infiltriert und was weiß ich was. Das ist halt alles so, kommt da alles nochmal so hoch, wenn man dieses tolle Moodboard sich anguckt. Genau, das ist so mein Hauptding. Und ansonsten probiere ich halt möglichst analog zu bleiben. Einfach so für den, also das ist persönlicher Geschmack von mir einfach und auch wirklich nur über Rollenspiel so. Da ich denke so, lass das alles mal am Tisch machen und alles zwischenmenschlich und alles direkt so und mit Handouts, die man anfassen kann. Und druck dann halt das ganze Zeug auf aus und habe keine Ahnung für Raumschiffpläne bei Coriolis und sowas. Drucke ich hier auf transparentes Papier aus, so im Blueprint-Style und sowas. Keine Ahnung, gebe mir da schon ein bisschen Mühe, aber genau, aber dieses hauptvisuelle visuelle Element ist halt wirklich dieses Kampagnenboard, ja, an dem halt einfach alles, was passiert, alle Maps, alle NSCs, auch unsere Charaktere, deren Raumschiff, wie auch immer, einfach so auftaucht und sich so weiterentwickelt, dass einfach immer voller wird und so. Das finde ich echt cool. Kann ich nur empfehlen. Macht wirklich Laune und ist für Jahre danach immer noch nostalgisches Schätzchen für.
Ja. Direkt dazu anschließend, auch was so Dinge angeht, die sozusagen Assets sind, die in den Kaufabenteuern drin sind. Aber wieder zurück zum Text. Wie hältst du es denn mit Vorlesetext?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich war da super zwiegespalten und ich habe in Vorbereitung auf eure Einladung tatsächlich mal in meiner Gruppe eine Umfrage gemacht und gefragt, was denkt ihr eigentlich von Vorlesetexten? Also wie wichtig quasi sind euch wirklich diese Kaufteile des Abenteuers oder hättet ihr es eigentlich lieber, ich denke mir den ganzen Kram selber aus? Und ich war total überrascht, weil wirklich 100% meiner Gruppe gesagt haben, die finden die cool. Und da war ich erst ein bisschen perplex und dachte, okay, denke ich mir blöde Texte aus oder so, ja, ist das vielleicht einfach so, weil ich komme mir immer so ein bisschen dumm vor tatsächlich als Spielleiter, wenn ich so von frei spreche, plötzlich in so Vorlesemodus wechsle. Es kommt mir immer vor, als wäre das sozusagen,
Aber das machst du
ja,
dann auch. Also du liest dann auch diesen Boxtext oder wie es auch immer hervorgehoben ist. Das machst du dann auch. Du liest es dann tatsächlich so vor, wie es dann da drin steht.
wahrscheinlich in Zukunft mehr, als ich es bisher mache,
Okay.
weil aktuell ist das Ding, dass ich versuche, eigentlich das zu vermeiden, ja,
Mhm.
und wirklich dann so mich sehr stark dran entlanghangel, ja, wirklich so Satz für Satz, aber halt irgendwie so ein bisschen in eigenen Worten. Es gibt ja jetzt nicht so viele quasi wirklich so Quote-Texte in den meisten Kampagnen. Das ist ja wirklich nur so zum Einstieg in eine Szene und sowas. Und ich glaube, da liegt auch tatsächlich der Punkt, warum meine Spieler das so toll finden. Weil ich mir glaube, das ist so dieses, du bist im nächsten Level-Ding. Weißt du, so ein bisschen so dieses so, du hast was geschafft, jetzt passiert was in der Geschichte. Ja, du hast so, das ist so ein bisschen so ein Marker für Erfolg. Und ich weiß nicht, ob ich das hundertprozentig gut finde. Was
Wie
halt
eine
was.
Cutscene in einem Videospiel.
Genau. Genau, das ist eine sehr gute Beschreibung. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil ich
Na?
generell eigentlich versuche, alles, was so Immersion rausnimmt, eigentlich wegzulassen.
Mhm.
Ja, also so, ich bin auch kein Fan von Karten am Tisch, weil ich finde, in dem Moment, wo du quasi Figuren auf einer Karte hast, guckst du nur noch Figuren auf einer Karte an und nicht mehr und stellst es dir nicht mehr vor. Ja, du bist lazy. Du guckst dann dahin und dann spielst du halt ein Brettspiel. Deswegen versuche ich auch das zu vermeiden eigentlich, auch wenn es oft sinnvoll wäre, einfach nur um die ja, um den Spielern es nicht abzunehmen, sich Sachen wirklich im Kopf vorzustellen. Und da habe ich immer das Gefühl, dass diese Cutscenes, ja, dass diese Vorlesetexte vielleicht auch so ein bisschen so Immersion-Killer sein könnten. Aber wie gesagt, 100% meiner Gruppe finden die gut. Das spricht entweder gegen meine eigenen improvisierten Texte oder sehr für dieses Prinzip von Cutscene-Texten.
Aber hast du sie
Aber
gefragt, warum? Also was konkret dahinter steht, warum sie die gut finden? Oder ist das jetzt erstmal nur so eine Momentaufnahme gewesen?
ja, also ich habe einen WhatsApp-Poll gemacht. Es gab quasi, finde ich gut, finde ich nicht so gut, ist mir egal. Und bitte, wenn ihr euch danach fühlt, elaboriert eure Meinung. Und niemand hat sich die Mühe gemacht, dazu zu schreiben, warum er die Cutscenes toll findet. Ja, also keine Ahnung. Nee, kann ich nicht sagen.
Okay.
Es ist so für mich so, dass ich sage, okay, es ist zumindest kein Hindernis, also lese ich die Zukunft vor, ja. Scheint was dran zu sein, scheint denen irgendwas zu geben. Und dann muss ich mich wenigstens nicht dafür schämen, dass ich Sachen vorlese mitten im Rollenspiel, was für mich halt einfach tatsächlich ein Break ist. Ja, es ist was anderes, ob ich jetzt sozusagen gerade einen Charakter spreche und denen irgendwie dynamische Szene beschreibe oder ob ich jetzt irgendwie einen Text vorlese, da komme ich mir tatsächlich ein bisschen blöd vor. Ja, auch so, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, so bei Kaufabenteuern, so, du liest das ja nicht so, es ist ja dadurch nicht irgendwie statisch, dass es gekauft ist. Das ist ja nicht irgendwie weniger dynamisch, als was selbst ausgedacht ist. Es kommt halt nur woanders her. Ja? Das eine kommt aus deinem eigenen Kopf und das andere kommt aus dem Kopf von einem Autor. Aber im Endeffekt performst du das halt am Spieltisch genauso, ja.
Klar.
Und da sind da halt diese Vorlesetexte echt so ein bisschen gruselig. Aber wie gesagt, offensichtlich nicht negativ wahrgenommen, zumindest von meiner Gruppe.
Also ich hätte noch eine Frage zum konkreten Leiten, wenn ich mir so überlege, wenn ich so in der Vergangenheit über Kaufabenteuer, Kaufkampagnen gesprochen habe oder dazu was gelesen habe, war immer so dieses Boxtext-Thema, war immer was, was man halt machen soll oder nicht machen soll. Und das andere war Railroading. Also machen deine Spiele irgendwas, wo jetzt keine Wenn-Dann-Algorithmus in deinem Abenteuer steht? Was passiert dann? Wie gehst du damit um? Ist das überhaupt ein Problem? Also bist du da so souverän, dass du sagst, naja, das kriege ich schon irgendwie hin, dann passe ich das Abenteuer an? Oder wird es halt einigermaßen hingebogen, dass es einigermaßen passt? Oder ist es eigentlich gar kein Thema, weil die Abenteuer, die du leitest, so gut organisiert und so gut geschrieben sind, dass an alle im Wesentlichen Eventualitäten gedacht sind?
Ja, nein. Also gefühlt bin ich eh null souverän. Ich bin immer super gestresst, bevor ich spielleite irgendeine Session. Also das ist wirklich so. Also ich liebe es, ich finde es cool, ich freue mich da mega drauf, aber entspannt bin ich da nicht. Ich gehe da nicht hin und sage so, ja, und jetzt machen wir mal gucken, was passiert. Ich kriege das eh alles irgendwie hin, sondern ich bin da wirklich so, ich rehearse das, ich überlege mir sozusagen, ob ich das alles irgendwie gut genug im Kopf habe, ob ich genug Zeit in das und das gesteckt habe, ob ich bei der Vorbereitung meine Zeit ordentlich benutzt habe. Also ich bin da nicht entspannt. Und was Railroading angeht, das ist definitiv eine Gefahr. Das hängt halt massiv mit den Spielern zusammen. Wenn du Spieler hast, die ein bisschen passiv sind und du hast ein Kaufabenteuer, dann ist die Gefahr, dass du da durchschleifst, definitiv gegeben. Und das ist mir auch definitiv schon passiert. Ist mir aber auch schon bei selbst ausgedachten Abenteuern passiert. Aber genau, ich denke, wenn man es hinkriegt, eine Stimmung zu erzeugen und eine, ja, einfach die Situation so zu so darzustellen, dass die Spieler auch das Gefühl haben, sie könnten was machen und sie machen dann was, dann ist das eigentlich immer gut. Also immer, wenn die Spieler irgendwas machen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, hatte ich noch nie ein Problem mit, dann entstehen da tolle Szenen draus. Wirklich, ich hatte wirklich welche der besten Szenen. Also eigentlich alle besten Szenen, die ich hatte, waren, weil einfach Spieler von mir was völlig Unvorhergesehenes gemacht haben.
Wie lange ist denn so deine durchschnittliche Vorbereitungszeit für so einen Spielabend? Kannst du das irgendwie quantifizieren?
Okay, müsste ich einfach so ein bisschen überschlagen. Also du musst halt einmal die ganze Kampagne lesen. Das dauert sicherlich ein paar Stunden. Also ich breche das tatsächlich in viele kleine Parts runter. Also es ist super nervig, das Ganze quasi so unter Zeitdruck zu machen. Ja? Deswegen gucke ich halt echt, dass ich das Ganze so lange, lange, lange erstmal so basic vorbereite. Dieses Durchlesen der Kampagne, das mache ich teilweise ohne irgendwie einen konkreten Plan, die irgendwann zu spielen. Ja? Und dann gucke ich sozusagen, ist sie wert, gespielt zu werden? Und dann kommt das nächste Ding, dann guckt man halt so, wann passt rein, wann, in wie vielen Jahren ist unsere derzeitige Kampagne vielleicht fertig? Ja, also, und wann ist da mal ein Spot, wo das überhaupt reinpasst? Wer hat da Bock drauf und so weiter und so fort? Und dann lese ich halt die einzelnen Mal. Also, ich klammer jetzt mal das Lesen der Gesamtkampagne quasi aus. Das dauert, keine Ahnung, 2, 3 Tage irgendwie für die Kampagne, wahrscheinlich länger. Aber dann würde ich sagen, so Vorbereitungszeit pro Abend. Ich glaube, wenn ich 3 Stunden Zeit habe, bin ich entspannt, dass es klappt. Wenn ich 1,5 Stunden Zeit habe, weiß ich, dass es klappt, aber ich bin nicht mehr entspannt. Und wenn ich unter 1 Stunde Zeit habe, pro Abend, also immer vorausgesetzt, ich habe so eine Grundvorstellung von dem, was jetzt gerade passiert in der nächsten Session, da werde ich nervös. Das
Ja.
dann macht es auch immer keinen Spaß mehr, genau.
Ja, okay, aber das klingt ja, ich sag mal, von der Einschätzung her ähnlich wie der Aufwand, den ich jetzt hätte, wenn ich das Ganze sozusagen selbst mir ausdenke. Also dann ist vielleicht so die Angst davor, dass das viel aufwendiger ist, gar nicht so begründet. Also erstmal ganz interessante Insights. Ich versuche es nochmal so für mich so ein bisschen zusammenzufassen, was ich heute gelernt habe. Ich ordne das jetzt mal nicht chronologisch, sondern nach der Wichtigkeit. Ja, das Erste, was ich ganz gut fand, war, dass du gesagt hast, auch eine Kaufabenteuer, eine Kaufkampagne ist nicht weniger dynamisch zu spielen, wie alles, was man sich selbst ausdenkt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Satz und gibt einem auch so diese, ja, nochmal eine andere Vorstellung von Kaufkampagnen. Du hast ja auch gesagt, es ist dann halt nur aus dem Kopf von jemand anderem, nämlich diesem Autor, aber ansonsten am Spieltisch genauso umgesetzt. Das gibt mir zu denken. Das finde ich eine ganz spannende Perspektive. Das, ne, das nehme ich mal für mich mit. Das nächste, was du gesagt hast, was ich natürlich gehofft hätte, du hättest irgendeinen Tipp für mich, aber das ist halt leider so. Lesen. Also man muss das Ding lesen, man muss es auch verstehen, nenne ich es mal, und auch als gute Geschichte begreifen und kann dann anfangen, in so einer Sezierung der einzelnen Elemente dann die punktuelle Vorbereitung für die einzelnen Spielsessions zu machen. Das ist, denke ich, ist auch eine sinnvolle Herangehensweise. Ein Tipp, den du mir noch gegeben hast, ist, dass wenn schon die Autorin oder das Team rund um das Spiel insgesamt einen guten Eindruck machen, kreativ sind, wie zum Beispiel bei The Genesis, dann ist auch häufig so, dass die Kampagnen oder Abenteuer inspiriert sind und inspirierend sind. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, wie ich einschränke, welche Kampagnen ich lese und dann eben nicht mit so einem Nocturnum dastehe und mir denke, gib mir meine Zeit und mein Geld zurück. Das habe ich so gelernt. Und was ich auch nochmal ganz spannend fand, ist die Idee mit dem Moodboard. Also auch ganz cool. Und dass ich eben aus diesem Kaufabenteuer auch nicht nur Text und Inhalt, sondern auch Assets rausziehen kann. Und auch ein guter Gedanke, was ich auch so nie so gesehen habe, ist das Thema Vorlesetexte als Cut-Scenes in einem Videospiel, ne, damit zu vergleichen. Also echt ganz coole Insights heute bekommen. Also vielen Dank, lieber Kalle. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht bei uns, und wir haben dich nicht zu sehr mit unseren Fragen genervt.
Nein, ich find's gut. Also ihr macht es alles super und mir hat super viel Spaß gemacht. Und genau, freut mich, dass ich da diesen klitzekleinen Blindspot, den ihr vielleicht hattet, ein bisschen erhellen konnte. Auch wenn ich glaube, dass vieles, vieles einfach immer noch auf das Gleiche zurückläuft, weil man immer irgendwann mit Leuten am Tisch sitzt, die einen mit großen Augen angucken und möchten, dass man ihnen jetzt einen geilen Abend bereitet. Und dann muss man das halt irgendwie machen, ja. Ob man das jetzt irgendwie mit einem Kaufabenteuer vorbereitet hat oder mit einer eigenen Idee, ist meiner Erfahrung nach eigentlich gar nicht so ein krasser Unterschied. Ich glaube, ihr hattet oft einfach nur Pech mit den Abenteuern, die ihr euch ausgesucht habt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Damit kommen wir auch zum Ende unserer Folge. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr von uns hören wollt, wenn ihr genau wie der Kalle das Bedürfnis habt, uns zu jeder Folge die Meinung zu sagen, könnt ihr das gerne tun. Am besten geht das, wie ich gelernt habe, über Instagram, und zwar @W12Podcast. Korrekt, David?
Wir sind zwei, Olli, zwei
Oh.
W12.
Ja, 2W12 Podcast. Es tut mir leid. Das ist so ein Running Gag, dass ich mir nie merken kann, wie wir erreichbar sind. Das tut mir einfach leid. Egal, das war eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, lieber Kalle. Vielen Dank, lieber David. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Das war der Oliver.
Und ich bin der David.
Und ich bin der Kalle.